Sie hören SBS German.
Sie hören ein Gespräch mit Benjamin Nickel, Dozent für international vergleichende Literaturwissenschaft, und Tristan Lay, Dozent für Germanic Studies. Beide arbeiten an der Uni in Sydney und beide wollen ihren Studenten den Zugang zu deutscher Kultur einfacher machen und angenehmer gestalten, indem sie Fernsehserien und Graphic Novels verwenden. Der Film an sich, Babylon Berlin, es ist ja auch eine Koproduktion mit verschiedenen Ländern, nicht wahr? Ist ja eine Netflix-Produktion, nicht wahr?
Bei Netflix gerade ist es dann auch eine ganz neue Art von Programmbeschaffung. Netflix hat sich jetzt auch abgespalten in einen Teil, der internationale Programme versucht, deutlicher und strukturierter einzukaufen aus dem Ausland. Denn im Moment haben 85% der Leute, die Netflix abonnieren, sind außerhalb von Amerika angesiedelt. Das heißt, in Amerika sind nur 15% der Leute, die Netflix als Strukturmodell überhaupt noch aufrechterhalten. Netflix selbst jetzt hat Probleme, weil auch das Fernsehprogramm, die ganze Struktur für die Kulturindustrie in Amerika ist sowieso von Anfang an privatisiert. Es wurde nie auf eine öffentlich-rechtliche Schiene überhaupt auch Wert gelegt, wie die in Deutschland war. Also das Ganze läuft auf eine sehr kapitalistische, angelegte freie Marktwirtschaft hinaus, genauso wie bei den Fernsehlandschaften in Amerika. Es gibt einen öffentlich-rechtlichen Sender in Amerika, der dann auch öffentlich getragen wird, aber der darauf angewiesen ist, zum Beispiel auf erbschaftshinterlassenes Geld Jahr für Jahr seine Senderqualität überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Das heißt, in Amerika hat sich das Ganze auch anders entwickelt als zum Beispiel in Deutschland oder in Australien. Also gerade mit Netflix und Netflix Global, das ist die neue Sparte, die Netflix entwickelt hat, um internationale Produkte einzukaufen, die dann auch von internationalen Subscribers akzeptiert werden als etwas Echtes und Authentisches. Nicht etwas, das wie McDonald's erstmal durch einen Fleischwolf gedreht wird und dann als McBurger rauskommt. Das ist etwas, was Babylon Berlin auch so interessant macht, genau wie Downton Abbey, das als Sendung in Deutschland super gut ankam. Gerade weil es diese Idee von authentisch, britisch, ungefiltert wieder salonfähig gemacht hat und was auch Tristan vorher erwähnt hatte, warum es die Studenten so gut annehmen wahrscheinlich auch. Weil es etwas ist, was sie dann sich heute noch vorstellen können als etwas, das nicht schon verfälscht wurde durch den Auftraggeber, der das Ganze dann durch amerikanische oder dann auch Zensurbeauftragte laufen lässt.
Bei so Streaming-Services gibt es jetzt ja auch in letzter Zeit noch nicht so lange mehr deutsche Programme auch, die man dann auch verwenden könnte für eure Zwecke, nicht wahr? Du sprachst von Dogs of Berlin, ist wieder Berlin.
Ja, gerade die Idee der Hauptstadtkultur hat sich dann auch immer so als Zentrum von europäischer Kultur hier in Australien vor allem durchgesetzt und es zieht einfach. Es zieht die Leute an und mit der Geschichte, mit dem historischen Kontext, den Berlin natürlich auch bietet, der den so sexy macht, für alle Backpacker. Es ist nicht Paris. Paris ist dann eher was für die Affluent, für die Wohlhabenderen, für die Weintouristen. Berlin ist es so das echte Europa, das alte Europa, mit dem man sich dann auseinandersetzen und auch Identität neu schaffen kann. Und das ist es, warum es auch so sexy noch ist für gerade diese Noir-Genre, also wirklich diese Art von, diese Idee von Kriminalität und von rauer, ungeschliffener Kultur, die sich dann in diesem multikulturellen Underbelly, diesem Unterbauch so zeigt, überhaupt in dieser Milieustudie von Berlin. Das ist, glaube ich, warum die Texte wie auch Dogs of Berlin, warum das alles in Studios gedreht wird, die nicht in Berlin sind. Und dann natürlich wird vor Ort manchmal noch eine Szene gedreht, aber das meiste ist genau wie in Amerika, wird dann auch in großen Studios gedreht und dann zur Außenansicht in Berlin für ein paar Episoden noch nachgedreht. Mm.
Du hast auch ein Papier geschrieben, Tristan, ich möchte nochmal auf dich zu sprechen kommen, wo du sagst, dass es Babylon Berlin ja auch als Graphic Novel gibt.
Das ist richtig.
Und dass das vielleicht auch ein guter Ansatzpunkt wäre, um mit den Studenten über diese Geschichte, die Storyline und so weiter zu sprechen. Kannst du das noch ein bisschen ausführen?
Ja. Prinzipiell ist es möglich, natürlich neben den Episoden selbst den Zugang über die Graphic Novel zu verschaffen. Das Ganze hat unterrichtstechnisch den großen Vorteil, dass das Ganze übersichtlicher ist und vielleicht auch leichter zugänglicher ist am Anfang statt Film, die Graphic Novel.
Man kann das vor sich liegen haben auf
richtig,
Papier.
Richtig, genau.
Das ist ja wie ein Comicbook, muss man sich das vorstellen,
genau,
für
richtig.
Diejenigen, die es vielleicht nicht kennen.
Und wir sprechen ja hier von fremdsprachigen Lernenden, die, wenn sie nicht auf einem fortgeschrittenen Sprachniveau sind, oft auch das Problem haben, mündliche Sprache zu verfolgen, im Sinne von Hörverstehen, dass hier gewisse Hürden zu nehmen sind. Und man hat praktisch die Graphic Novel vor sich liegen, entweder als Printausgabe oder über Kindle. Und der prozentuale Anteil an Text ist reduziert in der Graphic Novel. Man hat Bilder gleichzeitig vorliegen, den Text, und man muss versuchen, diese Text-Bild-Kombination aufzulösen, zu dechiffrieren und zwischen den Bildern in der Bildabfolge selbst dem Ganzen Sinn zu verleihen, also praktisch zu interpretieren und so praktisch versuchen, dem Ganzen Sinn zu verleihen. Der Graphic Novel.
Die Gestik und die Gesichtsausdrücke, die sind in so einer Graphic Novel wie im Comicbook ja wahrscheinlich auch etwas übertrieben immer so.
Richtig, die müssen natürlich prägnant erfasst werden, sodass der Leser oder der Betrachter das Ganze besser nachvollziehen
kann. Und ist das international? Ich meine, ist das transnational oder wie würde man sagen, kann jemand aus Indien angry genauso verstehen wie jemand aus Deutschland?
Ich glaube, da kommen wir eben auf diesen Punkt des Noir-Genres zurück. Und gerade weil Krimi und Kriminalität und diese Milieustudie transnational so bekannt ist als Genre und sich auch in den Unterhaltungsmedien so durchgesetzt hat, also jede Mordgeschichte läuft ja nach einem strengen, eigentlich gleichen Muster ab. Und als Genre selbst hat sich das Ganze so etabliert weltweit, dass es die Lerner sehr schnell verstehen, also was der Kern der Geschichte eigentlich darstellt. Und auch, dass es mit Aggression, dass es mit Wut, dass es mit Motivation zum Töten zu tun hat. Und es dann eigentlich nur noch, wie Tristan gerade beschrieben hat, es darum geht, wie so ein Puzzle, die Teile in die richtige Struktur zu bringen und zu erkennen, wo sie eigentlich hingehören. Und da ist natürlich jeder Graphic Novel flexibel, diese so anzuordnen, wie sie selber will oder wie der Illustrator, wie der Künstler das sich dann vorstellt in seiner eigenen Darstellung, aber die Grundbausteine kennt jeder, also jedes Bollywood-Drama oder auch jeder skandinavische, jeder finnische Mörder-Krimi, jedes Murder-Mystery hier in Australien läuft ja auch nach dem fast gleichen Schema ab, was dann auch die Lerner so motiviert zu sehen, sie wissen ja auch, worum es geht. Und oft geht die Motivation auch beim Lernen ja dadurch verloren, dass die Lerner nicht wirklich wissen, wo das Ganze hinführt oder auch sich nicht wirklich einen Reim drauf machen können, was genau hinter einer Geschichte, einer längeren Roman oder auch einer Kurzgeschichte steckt, was dann die Graphic Novel im gleichen Moment aufhebt, durch die Bildlichkeit und natürlich auch durch diese Versatzstücke, die die Lerner so unmittelbar begreifen können.
Und vielleicht können die Lerner, ich stelle mir jetzt mal eine 18-jährige chinesische Studentin vor, die erst einen Monat hier ist, die würde aber wahrscheinlich ja viel zurückhaltender sein, vielleicht ist das mein Vorurteil, aber ich war schon mal in China für ein paar Wochen, zurückhaltender sein in ihrer Herangehensweise an andere Menschen als jemand, der Italiener ist, zum Beispiel. Die würde ihre Gefühle weniger schnell zeigen. Würde dann diese Graphic Novel zum Beispiel ihr auch ermöglichen zu sehen, oh, das ist ganz normal hier, dass die Leute sich so anfechten oder dass man das Kulturverständnis, worauf ich hinaus will, auch lernt durch diese Graphic Novel, wo dargestellt wird, wie Menschen sich verhalten und man verstehen kann, wie Gefühle dargestellt werden, auch körperlich.
Ich denke, die chinesische Studentin hätte die Möglichkeit, auf ihren Erfahrungshintergrund zu rekurrieren, denn in Asien in Ostasien sind sogenannte Mangas relativ populär. Die werden praktisch im Bus gelesen, nebenbei,
überall.
Und, stimmt auch wieder.
Genau.
Und ich glaube, wir betrachten das Ganze eigentlich unter ziemlich weißen, eurozentrischen Schiene heraus, denn eigentlich lehnt sich die Graphic Novel sehr an den Manga an.
An die Mangas an, ja, genau. Und,
also der Comic selbst kommt zwar aus Amerika, aber wirklich, oder die Bildpaneele dann in den Tageszeitungen, aber die grafische Attraktivität von Graphic Novels kommt dann ganz klar aus den asiatischen Räumen.
Aha.
Also wir haben da sehr viel kopiert von, aber die Graphic Novel lehnt sich da sehr stark als transnationales Produkt auch an Millionen Publika an, die.
Also man braucht weniger Vokabular, um dann die Geschichte zu verstehen, wenn man die Bilder mit dabei hat. Die Bilder hat man aber doch auch im Film mit dabei.
Der Vorteil der Graphic Novel ist, dass statische Bilder praktisch durch diese Bildabfolge, dass sich die Dynamik dann entwickelt. Und der große Vorteil bei Deutschlernenden ist ja dann auch, dass diese sich Zeit nehmen können, was bei einem Film natürlich auch möglich ist durch durch indem man
Slow Motion
oder Stopp macht. Aber in der Graphic Novel selbst hat man dann die Zeit, um diesen Interpretationsvorgang anzusetzen. Während bei Filmen oft, wenn man es didaktisch nicht aufbereitet, diese Passivität dann auch, also die Gefahr ist relativ groß.
Das macht Sinn. Das macht alles Sinn. Habt ihr das überhaupt schon angewandt jetzt im Unterricht? Oder verbietet das Curriculum das?
Ich frage immer meine Studenten im Semester, was sie interessiert. Und manchmal gebe ich einen kleinen Hinweis, praktisch, okay, wir könnten ja das machen oder das. Und die Graphic Novel, zum Beispiel Berliner Mythen, habe ich einmal in einem fortgeschrittenen Unterricht angewandt, wo die Studenten dann die Möglichkeit hatten, innerhalb von 2 Stunden selbst die Fortsetzung der Geschichte. Das sind in Reinhard Kleis Berliner Mythen sind das relativ kurze Geschichten, die sich über 3 Seiten erstrecken.
Aha.
Und ich habe ihnen praktisch die Hälfte der Geschichte gezeigt und bei so einem Cliffhanger Stopp gemacht und gesagt, okay.
Ihr schreibt jetzt weiter?
Nein, ihr schreibt weiter, aber ihr müsst aber auch dann die restlichen Illustrationen selbst produzieren. Also die haben praktisch gezeichnet.
Ah, oh, das ist ja der schöne eher Visual Arts.
Richtig, ja.
Und ist das gut angekommen?
Das ist relativ gut angekommen und die Qualität der Illustrationen ist zwar semi-professionell, aber durchaus sehenswert.
Interessant.
Und das sind auch Projekte, die das Goethe-Institut zum Beispiel aufgreift. Es gibt im Internet zum Beispiel von der Zentralstelle für Auslandsschulen, Auslandswesen, ein Projekt, es heißt In 80 Tagen um die Welt, was sich an die Romanvorlage von Jules Verne anlehnt. Und das Ganze ist dann praktisch um die Welt gegangen, wo Passschulen in China, in Frankreich jeweils eine Episode selbst in Zusammenarbeit mit Kitty Kahane, eine relativ renommierte deutsche Buchillustratorin, praktisch den Fortgang dieser Geschichte gezeichnet haben.
Also die Geschichte wurde immer weiterentwickelt, richtig, in verschiedenen Ländern dann.
Genau, richtig.
Toll. Also es gibt keine Hindernisse in der Uni, diese Graphic Novels oder die Filme zu benutzen.
Und ich glaube eigentlich genau, wie auch Tristan gerade meinte, das Gegenteil ist dann eher der Fall. Je mehr die Studenten involviert sind und je mehr sie auch wirklich daran teilnehmen dürfen an Geschichten, denn ich glaube auch mittlerweile, was ich mehr und mehr sehe, ist, dass die Studenten sich dann wirklich sehr passiv mit Romanen, mit Literatur im traditionellen Sinne auseinandersetzen und rezipieren von Texten in unserer heutigen multimodalen Gesellschaft, also in dieser multimedial übersättigten Gesellschaft, so sich so dann darstellt. Also wir konkurrieren ja auch, in meinem Hintergrund als Lehrer hier, ich habe ein paar Jahre hier auch an einer Sekundarstufe unterrichtet in Australien, Schüler so übersättigt sind mit ihren Telefonen, mit ihren Handys, den Smartphones, mit konstanten Zugang zu YouTube, zu Videos, wenn sie es dann sich eine Lernsituation so präsentiert, dass die Schüler oder die Studenten sich so fokussieren müssen auf einen Text, bei dem sie wirklich nur passiv lesen, zeigt sich dann auch sehr schnell, dass die Methodik dann heute gar nicht mehr greift für so eine Art von Unterricht. Und ich glaube wirklich, wenn die Studenten durch Graphic Novels, auch gerade die asiatischen Studenten, sich mehr auch willkommen fühlen und wir sie nicht immer nur versuchen, in einen Kulturrahmen zu manchmal auch sogar zu drängen und zu sagen, diese Geschichte ist relevant, weil sie europäisch oder deutsch oder wie auch immer eine Tradition hat. Ich glaube, ich finde es auch viele Studenten sehr dankbar, wenn ihre Kultur auch selber angenommen wird als relevant und als zutragend zu etwas, zum Lernerlebnis.
Ihr unterrichtet ja jetzt beide an der Uni, aber diese Graphic Novel einzubauen, könnte ich mir auch vorstellen, könnte ganz gut in der Schule im Deutschunterricht funktionieren. Was meinst du, Tristan?
Das würde sogar sich sehr komplementär verhalten. Wünschenswert wäre es, ästhetische Textsorten vermehrt in Curricula zu verankern Und dazu zählt ja auch die Graphic Novel. Das heißt, man so ein Literaturunterricht kann natürlich sehr streng erfolgen, im Sinne von, dass man den Text liest und analysiert zum 10.000. Mal etc. oder aber Graphic Novel Adaption dann einsetzt im Unterricht und den Unterricht sehr lernerzentriert gestaltet und auch die Kreativität und das Vorstellungsvermögen und auch den lebensweltlichen Hintergrund der Studenten nutzt als Potenzial, um an anderen Textsorten weiterzuarbeiten. Das Ganze hat sich schon positiv entwickelt in Australien. Zum Beispiel im Leistungskurs Deutsch ist bereits, zum Beispiel der Film Am Ende kommen Touristen, ist bereits verankert.
Es geht um Auschwitz, ne?
Genau, ja, richtig. Mm-hmm. Aber andere Textsorten in dieser Textsortenlandschaft, die ja letzten Endes relativ breit ist, diese Vielfalt selbst ist noch nicht so in der Form erkennbar.
Ja, Graphic Novel an sich ist ja noch nicht so lange als Literatur erkannt, ne?
Natürlich, also die Comics als Unterhaltungsgut sind schön und gut, aber dann eben auch nur das. Also die Idee, Kafkas Texte als Graphic Novels neu umzuformulieren, also sich
so eine Cockroach, so eine
Kakerlake. So eine riesige Kakerlake. Aber sich wirklich so zu vergreifen an diese Idee vom deutschen Kanon, von deutscher Kultur und das Ganze zu modernisieren und was ich sehr in meinem Forschungsbereich sehe, ist, das Ganze immer wieder zurückgeführt wird auf die echte, die authentische Art, wie die Texte eigentlich geschrieben wurden, wie sie rezipiert, wie sie gelesen werden sollten. Und dann auch oft die Kritik kommt, die Art von Graphic Novel Darstellung durch Bilder, durch Auslassen dann von viel Texten, dass da irgendwas verloren geht und dass da irgendwas echtes, deutsches, gutes verloren geht, was dann aus diesen klassischen Texten, die manchmal ja auch umfunktioniert werden als Graphic Novels, was dann das Ganze mindert, was diese Qualität von den Texten wirklich reduziert. Und man sich dann natürlich auch überlegen muss, was dieser Trade-off, was dieser Verlust-Gewinn eigentlich bedeutet als Unterricht. Die Studentenzahlen in vielen der Fremdsprachen sinken in Australien weltweit. Die Deutscheinschreibezahlen für Leistungskurse in den Schulen für Jahr 11 oder 12 fallen stetig. Koreanisch boomt, Japanisch boomt, die asiatischen Sprachen boomen. Warum sollte man sich dann nicht mit der Graphic Novel auch mal überlegen, sich als Fach neu auszurichten und das Ganze in einen Rahmen zu rücken, den andere Fachrichtungen schon längst erkannt haben und sich zu überlegen, was eigentlich diese Kanonisierung mit dem Lernstoff selbst angerichtet hat und wie modernisiert man eigentlich Deutschunterricht heute? Wie kann man das Ganze updaten auf einer glaubhaften Schiene, die dann die Lerner nicht dazu verleitet zu sagen, das ist ja Gimmick, das ist eigentlich so eine Art triviale Literatur, sondern das wirklich ernst zu nehmen.
Aber das muss ja von irgendwelchen Behörden anerkannt werden, das Curriculum.
Es gibt sicherlich Kanontexte, die einfach gelesen werden müssen, aber wie das Ganze spezifiziert wird, das ist eine andere Frage.
Ach so, das kann man interpretieren.
Kafka kann man natürlich, ja.
Ja, nee, also.
Auch als Graphic Novel dann heranziehen. Aha. Und auf diesem Wege vielleicht auch die ganzen Klassiker interessant machen für die Studenten. Aber wenn man das Ganze dann als Graphic Novel liest dieses Interesse dann kommt, ist natürlich der Gang zum echten Klassiker, zu der originären Fassung nicht mehr weit.
Was dann auch sich immer wieder zeigt, wenn die Studenten dann erstmal herangeführt werden und wenn das Interesse erstmal besteht, gerade auch wie bei Babylon Berlin, öffnet das dann auch durch die Motivation für die Studenten viel mehr Räume, um zu sagen, okay, das ist eine coole, interessante Art, überhaupt sich mit der Kultur zu befassen, dann wird erstmal vertieft und dann geht man auch im Detail mehr an die originalen Quellen und die Sachen heran. Und ich glaube, dieser Rückschritt oder Vorschritt, wie man den auch bezeichnen will, ist das, was uns dann auch so interessiert hat an dem ganzen Projekt an sich.
Sie hörten ein Gespräch mit Benjamin Nickel und Tristan Lay von der Sydney University. Benjamin ist Dozent für international vergleichende Literaturwissenschaft und Tristan Lay Dozent für Germanistik. Und ich bin Trudi Latour hier bei SBS Radio in deutscher Sprache.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.